auf sein Weggehen vorbereitete, teilte er ihnen mit, vor seiner Wiederkehr werde die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit sich vermehren. Dieses Wort erfüllt sich vor unseren Augen. Darum gibt es vielerseits ein großes Ringen um gesellschaftliche Gerechtigkeit. Diese Tagung hat es sich zur Aufgabe gestellt, biblische Antwort auf die großen Fragen unserer Zeit zu geben. Die Bibel kennt aber nur eine Antwort: Jesus. Dementsprechend steht mein Beitrag unter dem Thema: Jesus Christus alleine ist unsere Gerechtigkeit. Meine Bemerkungen möchte ich in drei Abschnitte teilen. In einem ersten, einleitenden Abschnitt möchte ich den Bezug herstellen zum Hauptthema des Tages: Jesus Christus alleine ist Herr. In zwei weiteren Abschnitten möchte ich auf die Fragen eingehen: Was heißt, er ist unsere Gerechtigkeit, und welche Grenzen werden hiermit gesetzt? Erstens also einige Gedanken zum Tagungsthema: Jesus Christus ist alleine Herr. Wie ist Jesus Christus Herr im Leben von Menschen, von uns Menschen? Ein Herr hat einen Willen. Diesen Willen bringt er im Sprechen zum Ausdruck. Jede Regierung zum Beispiel drückt ihren Willen aus in dem, dass sie sagt. Unser Herr hat auch gesprochen. Und wo Menschen etwas anderes sagen, da halten wir ihnen das Wort unseres Herrn entgegen. Heute machen wir an dieser Stätte zweierlei Arten von Aussagen: bejahende und verneinende. Aussagende sowohl als abgrenzende. Die Schrift verlangt es und unsere Situation verlangt es. Ein Mann Gottes, den ich seinerzeit sehr verehrt habe, der jetzt beim Herrn ist, sagte einmal: Wer nicht gegen etwas ist, da frage ich mich, wofür er denn eigentlich ist. Keine Tradition, sei sie noch so alt, und keine Diskussion, sei sie noch so neu, kann für uns letzte Verbindlichkeit haben. Wenn solche, ob Tradition oder Diskussion, dem Wort unseres Herrn abweichen, von diesem Wort abweichen, oder dazu hinzutun, so haben wir sie abzulehnen. Sola Scriptura gilt heute immer noch. Jesus Christus ist Herr in seinem Wort. Worüber ist Jesus Christus Herr? An diesem Tage sagen wir: Jesus ist Herr über den Frieden, über die Gerechtigkeit, über die Schöpfung. Dabei haben wir im Besonderen den Menschen vor Augen. Wenn Jesus Christus Herr des Friedens ist, ist er Herr der Beziehungen des Menschen zu Gott und zum Mitmenschen. Wenn Jesus Christus Herr der Gerechtigkeit ist, ist er Herr menschlichen Lebens. Er bestimmt, wie wir zu leben haben und wie lange wir zu leben haben oder ob wir überhaupt zu leben dürfen. Denn wir sind ja schließlich schuldig. Und wenn Christus Herr der Schöpfung ist, ist er Herr über den Lebensraum des Menschen. Meine Aufgabe ist es, den zweiten Gedanken aufzugreifen. Das will ich aufgrund der einzig gültigen Autorität des Wortes unseres Herrn tun. Zweiter Abschnitt. Was heißt, er ist unsere Gerechtigkeit? Zunächst, was ist hier Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist eine Forderung Gottes an uns Menschen. In diesem Sinne ist sie der Charakter, der vor Gott angenehm ist und also von ihm verlangt wird. Woran wird dieser Charakter gemessen? Zur Zeit des mosaischen Gesetzes wird er nach den Forderungen und Satzungen Gottes in diesem Gesetz gemessen. Wer bestimmt nun, ob man den Forderungen Gottes nachgekommen war? Letztlich doch der Gesetzgeber. Das Gesetz war der Ausdruck des Willens Gottes. Und nach diesem Willen wurde der Mensch von Gott gemessen. Das Gesetz war aber auch der Ausdruck des Wesens Gottes. Daher weist Paulus im Römerbrief auf den Maßstab hinter dem Gesetz hin, wenn er sagt, alle sündigten und sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, das heißt, sie entsprechen nicht seinem herrlichen Wesen. Darauf kam es also im Gesetz an. Auf das Nicht-Einhalten des Gesetzes stand die Todesstrafe. Das heißt, wer im Charakter nicht so rein wie Gott war, musste sterben. Die Todesstrafe traf also jeden, auch wenn sie nicht immer sofort durchgeführt wurde. Wie ist Jesus Christus unsere Gerechtigkeit? Er ist es an drei Stellen. Erstens, Christus ist unsere Gerechtigkeit auf Golgatha. An die Christen in Rom schreibt der Apostel Paulus, was das Gesetz nicht vermochte, worin es durch unser Wesen schwach war, das tat Gott. In der Gestalt des leiblichen Menschen, der sonst sündig ist, schickte er den eigenen Sohn und verurteilte die Sünde in menschlicher Gestalt. An anderer Stelle im selben Brief nennt Paulus dieses Handeln Gottes auf Golgatha am Kreuz, von dem wir eben im vorigen Referat hörten. Paulus nennt dieses Handeln Gottes eine gerechte Tat, eine Tat Christi. In der Person seines eigenen Sohnes nimmt Gott die Todesstrafe des Menschen auf sich selbst. So wird Christus unsere Gerechtigkeit im Gericht. Denn, wie derselbe Apostel sagt, wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von seiner Schuld. In England, beziehungsweise in Schottland, bis noch vor kurzem, wenn ich es recht habe, pflegte man zu sagen, heute Morgen bei Vorsonnenaufgang wurde so und so gerechtfertigt. Das heißt, er wurde hingerichtet. Da mag man fragen, was hilft es ihm jetzt, gerechtfertigt zu sein? Nichts. Aber es hilft dem Gesetz. Der Mann ist jetzt frei von seiner Schuld. Wenn er aber auferstehen würde, würde es ihm eine Menge helfen. Christus ist vor dem Gesetz Gottes an unserer Stelle gerechtfertigt worden, denn er hat unsere Schuld getragen, ist aber auferstanden als der Gerechte und Sündlose und überträgt jetzt seine Gerechtigkeit auf uns. Das führt uns zum Zweiten. Christus ist unsere geschenkte Gerechtigkeit. In der Schrift lesen wir, sie werden geschenkweise gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Bei denen, die ihr Vertrauen auf den Stellvertreter Jesus Christus setzen, kommt er selbst, der Auferstandene und Gerechte, in ihr Leben hinein. Sie bekommen also in Personform eine lebendige Gerechtigkeit geschenkt. Das heißt, Christus ist unsere Gerechtigkeit nicht nur durch Lossprechung, sondern durch Selbstschenkung. Er, der Gerechte, ist in Personform meine Gerechtigkeit, mein Leben, mein gerechtes Leben an meiner Stelle. Drittens, Christus ist unsere Lebensgerechtigkeit. Christi Gerechtigkeit ist nicht nur die Ursache eines neuen Lebens, wenn er in mein Leben hineinkommt, sondern auch seine Auswirkung. Die Gerechtigkeit, die sich in meinem Leben auswirken soll als Christ, ist seine Gerechtigkeit, sein Charakter. Wenn er, der Gerechte, in uns wohnt, will er sein Wesen durch uns zum Ausdruck bringen. In Galater 2 bezeugt Paulus: Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Christi Leben ist mein Leben. Sein ewiges Leben ist mein Leben, in Personform. Und sein Leben ist ein gerechtes Wesen. Und dieses trage ich. Und dieses will sich jetzt auswirken. In Römer 8 schreibt der Apostel: Gott verurteilt die Sünde im Fleisch, damit das vom Gesetz geforderte Rechte in uns erfüllt würde, die wir uns ausrichten nach dem Heiligen Geist. Und da treffen sich die zwei Themen des Tages, Pfingsten und Jesus Christus ist Herr in unserer Gerechtigkeit. Durch den Heiligen Geist wirkt sich das gerechte Wesen von Christus aus in meinem Leben. Christsein heißt nicht Imitation. Christsein heißt, per hingegebenem Leben es zuzulassen, dass Christus sein Leben, sein gerechtes Leben durch mich zur Auswirkung bringt. Es geht hier um die Bestimmung Gottes für unser Leben, nämlich Jesus Christus ähnlich zu werden. Der Mensch wurde geschaffen als Ebenbild Gottes. Das Heil wiederholt diese Bestimmung. Das ist natürlich ein Wachstumsprozess, dennoch ein wirklicher. Denn wo dieser Prozess fehlt, dieser Wachstumsprozess in der Gerechtigkeit Jesu, da fehlt Jesus selbst. Was ist Gerechtigkeit? Für den Christen ist sie der Freispruch von der von Gott geforderten Todesstrafe. Und dann das Wesen von Jesus Christus selbst, das ich im Glauben angenommen habe, das einerseits Ursache eines neuen Lebens ist, andererseits auch seine Auswirkung. Diese biblische Auffassung von Gerechtigkeit ist zentral für alle Besprechungen des Themas Gerechtigkeit im größeren Rahmen. Luther sagt: Satan könnte diese Lehre vom Glauben von uns nehmen und wieder die Lehre von Werken und menschlichen Traditionen in die Kirche bringen. Darum ist es notwendig, dass diese Lehre bewahrt werde, in ständiger Praxis und öffentlicher Übung, im Lesen und auch im Hören. Dritter Abschnitt. Welche Grenzen werden damit gesetzt, dass Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist? Wenn Christus unsere Gerechtigkeit ist, dann ist er dieses als Herr, als alleiniger Herr. Und das heißt, dass nur er in dieser Frage das Sagen hat und nicht der Mensch, der ja selbst gerne bestimmen möchte. Der Apostel Petrus sagte einmal, man muss Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Und ich meine, gerade auf das, was Petrus gesagt hat, sollten wir in einer Zeit des konziliaren Prozesses in vermehrtem Maße hören. Wo liegen denn die Gefahren des Menschen, hier mitsprechen zu wollen? Einmal bei sich selbst, zum anderen bei anderen Menschen. Dieses gibt Anlass zu drei abgrenzenden Aussagen. Erste Abgrenzung. Jesus Christus und nicht der Mensch bestimmt die Gerechtigkeit des einzelnen Menschen. Ich komme also zurück auf das, was ich eben gesagt habe, aber jetzt in abgrenzender Form. Ein Beispiel. Am Weihnachtsabend vergangenen Jahres wurde im Schweizer Fernsehen eine Sendung ausgestrahlt, die mit Worten wie die folgenden eingeführt wurde. Ich staunte nur. Ich zitiere: In der Bibel erzählt Jesus die Geschichte vom Schaf, das von der Herde abgehängt wird, sich verirrt und dann vom Hirten gesucht wird. Wie aber, wenn das Schaf alleine seinen Weg findet? Das wurde in ganz selbstverständlicher Weise so gesagt. Eine Anwendung, hieß es, auf den Menschen der heutigen Zeit. Und dann folgte die Sendung. Zwei Anmerkungen meinerseits hierzu. Erste: Jesus kannte Schafe besser denn der Verfasser dieser Zeilen. Schafe haben nämlich Schafsköpfe. Und wenn die sich verirren, finden sie sich nicht alleine zurecht. Das ist schon einmal grundsätzlich so. Aber zweitens, auch der Mensch von heute hat sich nicht nur in irdischen Angelegenheiten verirrt. Es geht um eine Ewigkeit. Wer meint, er könne seinen Weg da alleine finden, der hat sich gleich zweimal verirrt. Der Mensch will gerne zu seiner eigenen Gerechtigkeit beitragen. Dieses tut er auf verschiedene Art und Weise. Ich nenne drei. Manchmal verneint der Mensch seine Schuld vor Gott. Ja, seine ganze Verdorbenheit. Er behauptet, er sei von zu Hause aus gut oder wenigstens ein unbeschriebenes Blatt. Dieses ist der Weg der Humanisten. Manchmal gibt der Mensch zwar seine Schuld zu, will aber selbst für sie aufkommen, mittels Leiden zum Beispiel oder mittels großer Opfer oder des vielen Betens. Dieses ist ein Weg, der in den großen Religionen, auch christlichen Religionen, vertreten und betreten wird. Dann gibt es einen dritten Versuch. Manchmal will der Mensch seine Schuld ausgleichen. Er gibt sie zu. Er sagt, ich weiß, ich habe Schuld. Und er weiß auch, er kann nichts tun, um sie aufzuheben. Das versucht er schon gar nicht. Das Konto soll ist da. Aber er meint, er könne durch das Anhäufen von guten Leistungen die moralische Waage auf die Seite haben, zum Kippen bringen. Er versucht, brav zu sein, viel Gutes zu tun, setzt sich mit seinen Gaben ein. Doch die Antwort der Schrift bleibt die alte auf alle solche Versuche. Nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit verrichteten, sondern nach seiner Barmherzigkeit rettete er uns. Jesus Christus sagt, wer gerecht ist und auf welchem Wege er gerecht wird. Eine zweite Abgrenzung. Jesus Christus und nicht der Mensch bestimmt auch die Gerechtigkeit anderer. Der Mensch möchte über die Gerechtigkeit anderer Menschen gerne befinden. Gegen diese Gefahr ist keine religiöse Benennung gefeit. Jeder von uns möchte gerne und nur zu gerne Gott spielen im Leben des anderen. Doch gilt es hier, das Wort des Paulus zu beherzigen. Wir sind nicht Herren eures Glaubens. Keiner bestimmt, wann ein anderer gerecht war. Keiner von uns. Niemand von uns hat da etwas zu melden oder Bedingungen zu stellen. Nur Jesus Christus bestimmt das. Was wir selbst nicht tun sollten, sollten wir aber anderen in Bezug auf uns auch nicht gestatten. Der Apostel mahnt, für einen Preis wurdet ihr gekauft. Lasst euch nicht an Menschen binden. Besonders gefährlich wird es, und das ist heute der Fall, wenn Menschen sich einig werden und sich zusammenschließen, um über andere in Sachen Gerechtigkeit zu herrschen, zu bestimmen. Ein Beispiel davon, dass man im Leben anderer in Sachen Gerechtigkeit bestimmen möchte, ist ein Satz aus dem Arbeitsdokument der zwei Veranstalter der Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel, die jetzt läuft. Da heißt es, wir leben in einer bedrohlichen Zeit, dem stimmen wir zu, und es steht außer Frage, dass wir ein neues gesellschaftliches und individuelles Wertsystem brauchen. Ende des Zitats. Anstatt zurückzurufen zu den von Gott in seiner Offenbarung kundgegebenen und bewährten Werten, ruft man nach einer neuen, und zwar von Menschen ausgearbeiteten, vielleicht sollten wir sagen ausgeklügelten, Ethik. Das heißt, so ein sehr leiser, angedeuteter Ruf nach einem neuen Wertsystem ist eigentlich eine Aussage, ich möchte über dich herrschen in Sachen Gerechtigkeit. Das wird nur anders ausgedrückt. Zwei Forderungen gibt es seit alter Zeit immer wieder. Einmal heißt es, ihr seid zu reich. Und das hören wir heute immer wieder. Wir sind zu reich. Und da wird unser Gewissen angesprochen. Ihr müsst einfacher leben. Klingt das bekannt? Am besten bis zur Askese. Früher hieß es Askese. Heute sagt man nur einfacher leben. Aber auf jeden Fall wird das Gewissen an dieser Stelle gerüttelt. Das andere Mal heißt es, ihr braucht noch mehr, ihr habt zu wenig. Ihr braucht noch dieses, ihr braucht noch das, ihr braucht, und ich weiß nicht, wie viele Kreise es gibt, die von einem sogenannten vollen Evangelium sprechen. Das hätten wir also offenbar noch nicht. Es genügt also nicht, nur Jesus angenommen zu haben. Bei der einen Forderung geht man links, bei der anderen rechts an der biblischen Gerechtigkeit vorbei. Wir tun wohl, das Wort an die kolossischen Christen zu beherzigen. Seht zu, dass keiner euch zum Raube macht, durch eine Philosophie, die leer ist, nichtssagend und trügt, führt in die Irre. Dann fährt der Apostel fort, im selben Kapitel, darauf hinzuweisen, dass wir in Christus alles bereits einmal verloren haben, mit Christus gekreuzigt, ja, mit Christus begraben, das heißt von der Oberfläche dieser Welt verschwunden. Paulus sagt, ihr könntet nicht mehr verlieren, als ihr durch Christus bereits verloren habt. Und in Christus, sagt der Apostel, haben wir bereits alles gewonnen. Wer wirklich Jesus Christus angenommen hat als sein Leben, als seinen Herrn, der hat den Heiligen Geist, der hat das volle Evangelium, der hat das volle Heil, der hat alles, was Gott überhaupt hat, um uns zu geben. Gott kann nicht mehr geben als Jesus, seinen Sohn, Römer Kapitel 8. In Christus hat er uns alles geschenkt. Auch sind wir nicht aufgefordert, in die verschiedenen Kirchgemeinschaften, die vom Abfall gekennzeichnet sind, hineinzugehen, um dort zu wirken. Die Schrift sagt vielmehr, und ich zitiere zwei Stellen, seid nicht in einem verschiedenartigen Joch mit Ungläubigen. Lasst niemand euch dort finden. Befindet euch nicht in einem verschiedenartigen Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit am Wesen Gottes, am Wort Gottes gemessen? Gemeinsam. Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Dunkelheit? Und das andere Wort aus dem letzten Wort Gottes in unserer Schrift. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Und bedenken wir, dass das von Anfang an da so stand, seit Johannes das schrieb. Dies wurde ihm zitiert und er diktiert und er hat es aufgeschrieben. Das war immer das Wort an Gottes Volk. Und es war auch immer das Wort Gottes im Blick darauf, dass es dieses Gebilde immer gab, aus dem es galt, herauszugehen. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Dritte Abgrenzung. Jesus Christus und nicht der Mensch bestimmt die Gerechtigkeit auch in mitmenschlichen Beziehungen. Gestern Morgen kam eine Sendung im schweizerischen Radio über den Feiertag Pfingsten. Es wurde zuerst auf den geschichtlichen Ursprung des Tages hingewiesen. Und diese Aussagen waren meistens in Ordnung. Dann auf die Frage, was bedeutet Pfingsten heute, lautete die Antwort, Pfingsten ist überall dort, wo Menschen aufeinander zugehen, aufeinander eingehen, einen gemeinsamen Weg finden, der für beide recht ist. Ich konnte meinen Ohren kaum glauben. Ist das alles? Und dann kamen zwei gespielte Beispiele. In der einen Familie hatte man den Heiligen Geist, in der anderen Situation nicht. Das heilsgeschichtliche Ereignis am Pfingsttage wird also auf die rein menschliche Ebene herabgezogen. Das heißt, der Mensch bestimmt, wie er mit dem Mitmenschen auskommen darf, auskommen soll. Und wenn man gut zugehört hat, dann ist das sehr gut formuliert, auch für Paare, ob gleichgeschlechtlich oder nicht gleichgeschlechtlich. Solange sie sich einig sind, ist das der von Pfingsten her geordnete Weg. Jeder, der an der Gerechtigkeit zwischen Menschen arbeiten möchte, steht in der Verantwortung vor dem, der einmal über das Gute und über das Böse zu wachen hat. Wenn wir schon den Staat aufrufen zu handeln, dann wollen wir ihm auch helfen, vom Wort Gottes her den Weg zu finden. Zweite angesprochene Gruppe, das ist die Nachfolgerschaft Jesu Christi. In Matthäus 5 sagt Jesus Christus: Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Merken wir, er sagt nicht Licht der Erde und Salz der Welt. Der Raum ist im Grunde derselbe, aber an einer Stelle heißt er Erde, an der anderen Stelle heißt er Welt. Salz soll bewahren und zwar die Erde bewahren. Das heißt, insofern die Schöpfung immer noch Gutes birgt, und das tut sie. Sie hat zwar einen Riss von Gott selbst eingeführt, aber sie ist immer noch Gottes Schöpfung und soll von uns bewahrt bleiben, und Gott wird eines Tages, heißt es in Offenbarung, die richten, die diese seine Schöpfung zerstört hatten. Wir sollen also als Nachfolger Jesu Salz, Bewahrungskraft der Schöpfung sein, in welche Gott uns hineingestellt hat. Das schließt die äußere Tangente, die greifbare Schöpfung ein. Das schließt auch die geistige Schöpfung ein. All das an Anlagen, das Gott ins Gewissen hineingelegt hat, an Voraussetzungen, das auch Unbekehrte kennen im Grunde, obwohl im schwächeren Maße. All das soll von uns als Kindern Gottes bewahrt werden. Alles Tugendhafte, lesen wir Philipper 4, Vers 8, alles, was gut ist, darüber soll ein Christ nachdenken und das soll ein Christ fördern. Aber dann soll er gleichzeitig Licht in einer dunklen Welt sein. Und da gilt es, die Finsternis zu verscheuchen, zu ersetzen, nicht zu bewahren. Hier wird keine neue Welt geschaffen. Hier wird die Welt nicht verbessert. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, Zeichen zu setzen. Im Namen unseres Herrn und Meisters und Salz zu sein, jeder an seinem Platz, egal wie viel er ausrichtet. Licht zu sein, dort, wo Gott ihn hingestellt, egal wie viel er meint, ausrichten zu können. Lassen Sie mich zusammenfassen. Wir brauchen keine neue Weltordnung. Auch politische Multis sind nicht gefragt. Wir brauchen keinen sogenannten konziliaren Prozess zwischen den Kirchen. Auch kirchliche Multis sind nicht gefragt. Wir brauchen Jesus. Er ist unsere Autorität. Er ist Träger unserer Ungerechtigkeit, unserer Schuld. Er ist unsere Gerechtigkeit in Personform. Er ist unser gerechtes neues Leben. Er ist unser Weg in allen Fragen nach Gerechtigkeit, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und er ist unsere Hoffnung auf eine neue Welt, in welcher die Gerechtigkeit zu Hause sein wird. Ich bedanke mich.